Ja, wir gehen heute weiter in unserer Serie Mysterium, wenn Gott selber das Geheimnis lüftet tut. Das heisst, er tut immer wieder etwas von sich erkennbar machen, etwas von sich lüften, wo man vielleicht noch nicht so bewusst kennt oder wissen. Und ich möchte euch heute Morgen auch in ein kleines Geheimnis von mir, also es ist nichts Weltbewegendes, aber es ist ein Geheimnis, wahrscheinlich wissen es die meisten von euch noch nicht, mit ihnen. Auf jeden Fall, als ich Teenie war, oder vielleicht sogar noch ein bisschen jünger, ich würde sagen so wahrscheinlich ab 10 bis so 15 hat vielleicht die Phase angedauert, bin ich ein extremer Fan von einer Band gewesen. Ich sage euch jetzt noch nicht, von welcher, darf ich dann noch raten. Auf jeden Fall hat es zu dieser Zeit so, ja, zwei Fronten gegeben, sage ich mal. Und zwar hat es eine Front gegeben, die sind unglaublich Kelly Family Fan gewesen. Hat es auch noch so ein paar darunter, sehr gut. Und die andere Front war Backstreet Boy Fan gewesen. Und ganz ehrlich, das ist nichts gegeben. Entweder du hast für Kellys gefannt oder für die Backstreet Boys. Es war ein No-Go für beide zu fanen. Jetzt machen wir schnell eine Raterunde. Was denkt ihr, zu welcher Front habe ich gehört? Bin ich Kelly Family Fan gewesen? Streckt mal auf. Okay. Bin ich Backstreet Boy Fan gewesen? Ja, okay, ich glaube, es ist eindeutig. Aber ihr liegt im Fall sowas von falsch. Ich muss alle enttäuschen, die jetzt bei Backstreet Boys aufgehebt haben. Ich bin zutiefst ein Kelly Family Fan gewesen. Ich habe es geliebt, wirklich. Ich habe alles von ihnen gehabt, was man wahrscheinlich haben kann, also was man so sammeln kann. Angefangen hat es mit Kassettchen und dann ist es weitergegangen mit CDs, Posters. In der Bravo habe ich, glaube alles ausgeschnitten, was man irgendwie ausschneiden kann. Ich habe mir einen Ordner angelegt mit all diesen Sachen. Ich habe ein Puzzle gehabt. Ich habe sogar einmal an ein Konzert dürfen. Mein Papa war ein bisschen arm, musste mitkommen, weil ich noch nicht alleine an das Konzert durfte. Aber ich durfte sogar mal an ein Konzert. Und was glaubt ihr, wie ich geschwärmt habe für den Angelo und den Paddy? Oh, das waren meine zwei Lieblinge. Also, behaltet es für euch, gell? Nein. Genau. Also, ich habe die Familie irgendwo einfach, ich habe so geschwärmt. Ich bin einfach wie fast mit ihnen unterwegs gewesen. In dem, was sie unternommen haben, was sie gemacht haben. Und das hat so in mir ein Gefühl ausgelöst, als ob ich wie fast ein bisschen würde in diese Familie hineingehören und dazugehören. Und ganz ehrlich, es hat auch nochmal etwas anderes ausgelöst, nämlich ja, ein Stück weit ein Neid oder eine Eifersucht auf das, was diese Familie hat. Sie hatten so einen starken Zusammenhalt gehabt, was man noch ausgesehen hat zumindest. Ich weiss nicht, wie es unter den Geschwistern die Menge war, aber nach außen haben sie sehr einen starken Zusammenhalt gehabt. Sie haben so viel miteinander machen. Sie haben sehr vieles miteinander erlebt. Und bei mir, in meiner Familie, ist es ein bisschen anders gewesen. Ich habe zwei ältere Geschwister, die haben als Jüngste nicht so viel zu sagen gehabt. Meine beiden älteren Geschwister, die haben eher so ein bisschen zusammengespannt und wir haben auch viel gestritten. Und ich habe mir manchmal gewünscht, oh, wenn ich doch nur in diese Familie gehören dürfte. Ich war wirklich eifersüchtig gewesen. Und so Eifersuchtssituationen hat es natürlich nicht nur eine gegeben. Ich mag mich erinnern, wo meine Schwester, ich weiss nicht mehr, was sie gehabt hat, aber wo sie mal ins Spital hat müssen. Es war nichts Dramatisches gewesen. Aber auf jeden Fall hat sie alle Aufmerksamkeit bekommen. Jeder hat nach ihr gefragt. Oh, und sie ist beschenkt worden. Oh, mit all diesen Sachen sind so coole Barbie bekommen, die ich mir eigentlich auch gewünscht hätte. Ich kann euch sagen, ich war so eifersüchtig gewesen auf meine Schwester. Warum bin ich eifersüchtig gewesen? Ich war eifersüchtig gewesen, weil sie die Aufmerksamkeit bekommen hat, die ich mir gewünscht habe. Weil in dem innen mein Stolz ziemlich gekränkt worden ist. Jetzt, Eifersucht ist etwas, ja, ich glaube, das kennen wir vermutlich alle. Also wenn jetzt jemand aufheben und sagen, nein, ich nicht, dann müssten wir vielleicht noch mal drüber reden nachher. Oder dann sagst du mir, was du machst, dann hast du irgendein Geheimrezept. Und wir wollen mal schnell zusammen anschauen, was sagt denn eigentlich die Bibel über das Thema der Eifersucht? Wir schauen uns dazu drei Stellen an. Die erste Stelle ist aus den Sprüchen 14,30. Da heisst, ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes, aber Eifersucht ist Fraß in den Gebeinen. Das klingt schon mal, ja, ziemlich wüst. Fraß, an anderen Stellen steht auch Eiter. Jetzt, wenn wir uns da mal so versuchen, bildlich vorzustellen, Wir haben Knochen bei unserem Körper und wenn da eine Entzündung ist, dann kann es ein Eiter geben. Ich komme ursprünglich aus der Pflege, ich habe ein paar so Sachen gesehen. Und der Eiter, der zerfrisst die Knochen regelrecht, wenn man nichts macht. Also Eifersucht wird hier verglichen wie mit Eiter, wo ein Knochen anfängt zu zerfressen, von innen nach außen. Sie wirkt extrem zerstörerisch. Eine zweite Stelle auch aus Sprüche 27,4, da heißt es, grausam ist der Zorn und überwallend der Grimm. Aber wer kann vor der Eifersucht bestehen? Das heißt nichts anderes als Zorn und Grimm. Ja, das ist schlimm, aber hey, nehmt euch in Acht vor der Eifersucht. Vor der Eifersucht wirst du keinen Bestand haben. Und eine dritte Stelle aus dem Neuen Testament, aus dem Galater, Kapitel 5, 19 bis 20. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht. Die Liste geht noch weiter. Es ist nicht so eine aufbauliche Liste. Da wird alles aufgelistet, was Gott als eine Sünde sieht. Und wir sehen an dieser Stelle, die Eifersucht leistet Gott als etwas, das er als Sünde betrachtet tut. Das sind ziemlich harte Worte, die die Bibel hier findet, für etwas, das wir wahrscheinlich eben kennen. Wo wahrscheinlich jeder von uns in unserem Leben selber schon mal durch so Situationen durch ist. Was hat die Eifersucht bei euch in eurem Leben ausgelöst? Was hat sie bewirkt? Aus eigener Erfahrung weiss sie, dass sie verbittert macht, dass Eifersucht wütig macht, dass sie wirklich so das Zerfressen irgendwo einfach von innen nach außen, da spürt man teilweise richtig. Und es kann sogar so weit gehen, dass Beziehungen auseinandergehen, dass man sich nichts mehr zu sagen hat, aufgrund von Eifersucht. Eifersucht ist etwas, das zerstörerisch wirkt. Etwas, wo die Bibel und wo Gott sagt, das ist nicht gut. Und wir könnten jetzt an dieser Stelle sagen, die Predigt ist vorbei. Wir haben etwas gelernt. Wir wissen jetzt alle, Eifersucht ist schlecht. Wir dürfen es nicht machen. Und wir dürfen nicht eifersüchtig sein. Aber, und da finde ich es krass, die Bibel geht eben an dieser Stelle noch einen Punkt weiter. Und ganz ehrlich, ich habe ein bisschen ein Dilemma mit dem. Weil die Bibel sagt zwar auf der einen Seite, dass Eifersucht schlecht ist, zerstörerisch ist, eine Sünde ist. Und auf der anderen Seite lesen wir nochmal etwas anderes. Nämlich ein weiterer Name von Gott. Gott sagt, dass er Elkana ist. Verstehen wir, das ist Gott. Und Kana bedeutet nichts anderes als Gott, der eifersüchtig ist. Gott, der eifersüchtig ist, ein eifernder Gott. Also jetzt haben wir gerade gehört, wie zerstörerisch das eigentlich die Bibel und Gott selber sagt, dass es Eifersucht ist. Und jetzt an dieser anderen Stelle lesen wir oder hören wir von Gott den Namen, dass er der eifersüchtige Gott ist. Wir lesen da davon im 2. Mose Kapitel 20, Vers 5. Er sagt, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ganz ehrlich, wie geht es euch, wenn ihr das hört? Dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, wo er noch vorher in seinem Wort gesagt hat, Eifersucht ist etwas, das kaputt macht. Etwas, das nicht gut ist. Ja, Gott betitelt Eifersucht sogar als Sünde. Und müssen wir denn jetzt von dem ableiten, ja, wenn Gott von sich sagt, er ist eifersüchtig, dass Gott selber sündigt? Ist das nicht irgendwo ein ziemlicher Widerspruch? Und ist denn Gott in all dem überhaupt noch vertrauenswürdig, wenn Gott über sich selber sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott? Entweder ist Gott so egozentrisch, so reagierend aus seinem Stolz raus, dass er die Sünde in Kauf nimmt und wirklich sündigt? Oder da muss es noch etwas anderes geben. Da steckt noch etwas anderes hinter dieser Eifersucht. Gibt es denn vielleicht eine Eifersucht, die eben nicht zerstört, sondern die gut ist und die bewahren möchte? Eine gute Variante von Eifersucht. Und ich stelle jetzt eine These auf, die wir zusammen lesen, und sage, Gottes Eifersucht ist zutiefst berechtigt und eben nicht auf Zerstörung, sondern aufs Bewahren hin ausgelegt. Also im Gegensatz zu dieser zerstörerischen Eifersucht, die wir ja jetzt gehört haben, wo die Bibel sehr harte Worte dafür findet, eine Eifersucht, die nicht gut ist, eine Eifersucht, die wir misstrauen müssen und wo wir nicht dürfen, unser Vertrauen schenken, muss es eine Eifersucht geben, die sagt, es ist eine gute Eifersucht. Eine Eifersucht, die das Leben schützt und die absolut vertrauenswürdig ist. Wir wollen zusammen jetzt in den Text eintauchen, wo der Name bekannt wird, wo Gott den Namen offenbart, in 2. Mose 20, Verse 1 bis 6. Und der Kontext davon ist, das Volk Israel ist rausgeführt worden aus Ägypten. Sie sind jetzt am Berg Sinai und Gott ist kurz davor oder ist gerade so am Starten davon, die 10 Gebote zu verkünden. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden ist, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist eine herausfordernde Stelle, die wir jetzt gehört haben, finde ich. Eine Stelle, die so viel beinhaltet, wo einfach ganz, ganz viel Inhalt drin ist und wo im ersten Moment fast ein bisschen erschlagend könnte überkommen. Man hat so das Gefühl, Gott verlangt gerade so viel. Aber eigentlich sehen wir etwas ganz anderes. Wir sehen nämlich, wie Gott zutiefst aktiv wird in diesem ganzen Geschehen hinein. Wir wollen uns hier ein paar Sachen anschauen. Das Erste, Gott fängt an und er redet. Er ist derjenige, der anfängt, der den Start macht. Es kommt nicht von Mose oder vom Volk aus, sondern von Gott höchstpersönlich. Und Gott fängt an und er fängt nicht einfach mit Smalltalk an, sondern er fängt an und sagt: Ich bin der Herr. Und Herr, es ist darum gross geschrieben, ist das ursprüngliche Wort im Hebräischen Yahweh. Der Yahweh-Name, wo Gott offenbart, wo wir schon vorher gelesen haben, im Kapitel 6, wo er an Mose sagt, wer er ist. Er sagt da: Ich bin, der ich bin. Er ist der Seiende, der, der ist, und außer ihm gibt es niemand anders. Und dann geht es noch weiter. Er sagt nicht nur, wer er ist, er offenbart nicht nur seinen Namen, sondern er sagt auch: Ich bin dein Gott. Jetzt, Gott könnte einfach sagen: Ich bin der Herr. Ich bin Gott. Aber Gott ist es so wichtig, dass das Volk weiß, dass eben Gott nicht einfach irgendein Gott ist, sondern der Gott vom Volk Israel, der Gott von Mose. Er ist der Gott, wo das Volk vor allem auch kennt. Er tretet in diese Beziehung hinein. Er stellt sich vor mit: Ich bin Gott, dein Gott. dein Gott, Stefan. Dein Gott, Linda. Dein Gott, Susan. Und ich kann jetzt nicht durch und vor allen die Namen einsetzen, aber ihr versteht, er ist dein Gott von jedem Einzelnen hier drin. Gott geht noch weiter. Er sagt nicht nur, wer er ist und tretet in diese Beziehung rein, sondern er sagt auch, was er alles gemacht hat mit dem Volk. Er sagt, er hat das Volk aus dem Land Ägypten rausgeholt. Aus dieser Knechtschaft raus. Er sagt, da, hey, erinnert euch daran, ich habe Geschichte geschrieben mit euch. Ich habe euch rausgeführt, ihr seid also in einer sehr grossen Misere gewesen. Und ich habe euch rausgeführt. Ich bin der Gott, der euch gesehen hat und gehört hat und wo Geschichte schreibt mit euch und wo sich als treu erwiesen hat. Wir wollen kurz eintauchen in die Stelle, wo das Volk noch in Ägypten ist und wo sie schreien zu Gott und wo Gott sein Versprechen äußert. Im Kapitel 3, 2. Mose, Vers Kapitel 3, 7 bis 8. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land. Gott hat sie rausgeführt. Gott hat sich als treu erwiesen. Sie sind jetzt draussen aus dem Land, aus der Misere, wo sie drin sind. Gott hat sich als treu erwiesen. Und er erinnert das Volk an dieser Stelle an seine Treue. Aber Gott macht noch mehr. Er erinnert nämlich nicht nur daran, wie treu dass er ist, sondern er erinnert daran, dass er eine verbindliche Beziehung mit seinem Volk eingegangen ist. Ein Kapitel vorher, im Kapitel 19, kann man nachlesen, wie Gott mit dem Volk in Kontakt ist und sagt, hey, wenn ihr mein Volk seid, dann werde ich euch ins Glück führen, sagen wir es jetzt so. Und das Volk hat gesagt, wir wollen das und wir wollen alles, was du sagst, Herr, wollen wir tun. Also was Gott da an dieser Stelle macht, ist nichts anderes als nochmal die Beziehung, der Bund, wo er eingegangen ist mit seinem Volk, bestätigen und sagen, hey, ich bin dein Gott. Und wir gehen zusammen auch durchs Nächste, komme, was wolle. Gott wird aktiv. Er will die verbindliche Beziehung und er setzt alles dran, dass diese Beziehung auch wirklich gelingen darf. Das ist kein ferner Gott, der einfach so zuschaut, was sein Volk so ein bisschen macht, sondern ein Gott, der aktiv im Geschehen dabei ist. Er schreibt Geschichte und er geht mit ihnen durch die Geschichte durch. Warum macht Gott das? Weil er sein Volk so unglaublich liebt. Weil sie ihm dermassen wichtig sind, dass er nicht einfach nur zuschauen kann und sich zurückziehen, sondern aktiv in dieser Beziehung dabei ist. Und jetzt lesen wir von etwas, was folgt. Ich habe vorhin gesagt, ja, es trifft so nach vielen Forderungen, aber eigentlich lesen wir genau etwas, wo Gott wichtig ist. Ein innigster Wunsch. Wir lesen da, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Gott sagt da, hey, ich liebe euch so unglaublich. Aber etwas ist mir wichtig. Nämlich, habt keine anderen Götter neben mir. Betet niemand sonst an. Ich will euer einzig Gott sein. Und wir müssen verstehen, dass das in dieser Zeit, in dieser Kultur etwas ziemlich Einzigartiges war. Das hat es so noch nicht wirklich gegeben. Alle Kulturen rundherum sind im Polytheismus verankert gewesen. Das heisst, sie haben mehrere Götter gehabt, die sie angebetet haben. Und was Gott da verlangt, ist eigentlich ein Monotheismus. Also, dass sie nur ihn anbetet. Ihn allein als den Gott bezeichnet, der eben ihren Gott ist. Das war etwas Neues. Ich meine, das Volk Israel kommt aus Ägypten und war geprägt von viel Götterei. Und jetzt ist da plötzlich ein Gott, der in Beziehung treten tut und der sagt, hey, ich möchte mit euch Beziehung haben und ich will, dass ihr im Gegenzug mich allein arbeitet und mir alle eure Aufmerksamkeit schenkt. Und jetzt folgt der nächste Vers, wo es heisst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Nach all dem, was wir jetzt gesehen haben und was Gott alles gemacht hat, wie treu Gott in dieser Beziehung in ihnen ist und wo er einfach einen innigen Wunsch hat, nämlich dass die Aufmerksamkeit allein ihm gilt, finde ich, ist die Eifersucht, die wir hier davon lesen, eine Eifersucht, die berechtigt ist. Eine Eifersucht, die nicht aus einem Egoismus oder aus Egozentrik heraus passiert, nicht aus einem gekränkten Stolz, sondern weil Gott das Volk so unglaublich liebt, dass er um das Volk kämpft und dass er darum eifersüchtig ist, wenn die Aufmerksamkeit nicht ihm allein gebührt. Gottes Eifersucht lässt sich darum einfach vor allem nur auf dieser Grundlage von dieser verbindlichen Beziehung und von dieser tiefen Liebe von Gott verstehen. Es ist eine Eifersucht, die zutiefst berechtigt ist. Ich möchte, dass man an diesem Moment mal schnell innehalten, weil ganz ehrlich, ich finde, es ist schwere Kost und nicht im negativen Sinn gemeint, sondern es überwältigt mich. Ich bin schon ein bisschen länger mit dem unterwegs, weil ich dort die Predigt habe vorbereitet. Aber trotzdem merke ich, hey, manchmal erfasse ich es nicht, wie gross das Gottes Liebe eigentlich ist, dass er um mich eifersüchtig ist. Dass er so eine grosse Liebe hat, eine Liebe, wo eben nicht einfach egal ist, sondern eine Liebe, wo eifersüchtig ist, wenn meine Aufmerksamkeit eben nicht hauptsächlich auf ihm ist, sondern auch noch auf anderen Sachen. Wenn meine Aufmerksamkeit, mein Hauptfokus vielleicht derjenige ist, dass ich alle meine To-Dos, die ja eh nie weniger werden, erledigt habe. Oder wenn ich meinen Hauptfokus darauf habe, auf vermeintliche Sicherheiten oder auf meine Ängste und meine Sorgen und wir können da alles aufzählen, was uns den Blick auf Gott rauben will. Dass Gott eifersüchtig ist, wenn nicht er mein Hauptfokus ist. Wie viel Aufmerksamkeit hat Gott von dir in den letzten Tagen bekommen? Ganz ehrlich, bei mir war es nicht so viel Aufmerksamkeit. Und werde ich mir dem bewusst, was Gott alles gemacht hat, auf dieser Grundlage, die wir jetzt gehört haben, schmerzt es mich, dass ich irgendwo manchmal noch nicht so begriffen habe, wie Gott eigentlich kämpft und mich liebt und sogar eifersüchtig ist. Dass es manchmal vom Kopf einfach ein langer Weg ins Herz ist. Gottes Eifersucht ist zutiefst berechtigt. Aber es ist eben nicht nur berechtigt, sondern es ist eine Eifersucht, die möchte bewahren, die möchte schützen, die möchte da, was ist die Beziehung, wo das Volk eingegangen ist, wo wir eingegangen sind, auch möchte bewahren und schützen. Es ist eine Eifersucht, die eben wirklich auch Liebe ist. Und wo das Wohl vom Gegenüber sieht. Und ich habe es darum auch so benannt, dass es eine Eifersucht ist, wo eben nicht auf einem gekränkten Stolz basiert, sondern kämpferische Liebe ist. Und ich möchte es mit dem nicht schmälern. Gottes Eifersucht ist und bleibt eine Eifersucht. Und es hat auch Konsequenzen. Und da wollen wir jetzt in dem nächsten Teil noch anschauen, in den letzten Versen. Auf dieser Grundlage müssen wir es aber wie verstehen, dass es eben eine kämpferische Liebe ist. Gott sagt, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das sind nochmal harte Worte und schwere Worte, die Gott da hat. Und ich würde es gerne noch viel mehr entfalten, aber für das haben wir jetzt keine Zeit mehr. Aber ich möchte zwei Beobachtungen mit euch teilen, die ich machen durfte. Wo man auch sehen könnte, dass Gottes Eifersucht eben nicht zerstört, sondern bewahren will. Und die erste Beobachtung ist die, dass Gottes Eifersucht seine kämpferische Liebe Konsequenzen hat. Gott meint die Beziehung, wo er ja dazu gesagt hat und wo er sich als treu erweist und auch möchte erweisen, Gott sagt, die Beziehung ist mir nicht einfach gleich. Gott toleriert nicht jedes Verhalten und ignoriert auch nicht jedes Verhalten. Weil wenn wir ehrlich sind, wenn er das machen würde, könnte man dann davon reden, dass Gott wirklich Liebe ist und liebt? Oder müssen wir dann nicht viel eher sagen, dass es ein Gott ist, der gleichgültig ist, wenn er einfach wegschaut? Ich stelle es mir vor, wenn ich einen Partner hätte und ich wäre mit meinem Partner unterwegs und der Partner würde einfach jeder Frau hinten nachschauen. Und ich würde sagen, ja, mach. Geniesse es ein bisschen. Ich ignoriere, ich toleriere vielleicht, je nachdem. Es würde nichts bei mir bewirken. Dann müsste ich mich fragen, Franziska, liebst du den Partner überhaupt? Ist da wirklich Liebe im Spiel? Und Gott toleriert und ignoriert nicht einfach. Und darum ist er ein eifersüchtiger Gott. Und darum muss es Konsequenzen und Auswirkungen haben. Es ist bei uns eher etwas Negatives, wenn wir Konsequenzen hören. Aber es ist eigentlich nichts anderes, als es hat Auswirkungen, wenn wir in dieser Beziehung einerseits bleiben und andererseits sagen, ich verabschiede mich aus dieser Beziehung raus. Das Nächste, und das hängt mit dieser Beobachtung zusammen, ist, dass Gottes Eifersucht, seine kämpferische Liebe, letztendlich eben auch die negativen Auswirkungen, die negativen Konsequenzen begrenzen tut. Und das finde ich, ist etwas Unglaubliches. Wir sehen dass an dem Text, dass eben die positiven Auswirkungen unbegrenzt sind zum Wohl und zum Segen für sein Volk. Gott redet von, es wird Segen und Wohl geben über tausende Generationen hin. Und andersherum begrenzt Gott die negativen Auswirkungen. Gott redet von, es wird Auswirkungen haben bis ins dritte und vierte Glied. Nicht weiter, er begrenzt. Und warum begrenzt er? Genauso zum Wohl und zum Segen. Ich finde, es ist unglaublich. Gott ist eben nicht ein Gott, der eifersüchtig ist, der aus geschränktem Stolz handelt, sondern aus einer Liebe raus und in dem innen will er bewahren. Und auf dieser Grundlage müssen wir wie seine Eifersucht auch verstehen. Er ist ein Gott, der liebt. Ein Gott, der zu Recht eifersüchtig ist. Und ein Gott, der aber auch möchte bewahren, nämlich die Beziehung, wo wir drin sind. Wir haben letzten Sonntag Gott als den El-Roi kennengelernt. Der Gott, der uns sieht, der Gott, der uns kennt, durch und durch. Das ist so ein Wesenszug von Gott, wie er sich offenbart. Und wir dürfen da jetzt ergänzen. Gott ist eben nicht nur der, der uns sieht und der uns wahrnimmt, sondern er ist der Gott, der Elkanah ist. Der Gott, der eifersüchtig ist. Und zwar nicht einfach wegen irgendetwas, sondern wegen dir und um dich. Gottes Eifersucht ist zutiefst berechtigt und nicht auf Zerstörung, sondern auf Bewahrung ausgelegt. Gott ist eifersüchtig um dich. Gott will deine Liebe, deine Aufmerksamkeit. Er will mit dir unterwegs sein. Und er ist eifersüchtig um dich. Das ist eine Eifersucht, wo wir sollen und dürfen vertrauen. Gott ist gut und er ist eifersüchtig zu unserem eigenen Wohl. Wie begegnest du dem Gott, der eben um deinetwillen Elkanah ist, der eifersüchtige Gott, in den nächsten Wochen? Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du dich so offenbaren tust, dass wir aus deinem Wort raus dürfen sehen und erkennen, wer du bist und wie du bist. Und wir entdecken da unglaubliche Sachen, Herr. Und ich möchte wirklich darum beten, dass wir dich dürfen als der eifersüchtige Gott, der eine Eifersucht hat, die gut ist und wo wir vertrauen können, dürfen nochmal ganz neu kennenlernen. Mach du uns klar und es soll in unser Herz hineinrutschen, dass du so eine grosse Liebe hast, dass du eben auch eine kämpferische Liebe hast, die nicht einfach alles toleriert, sondern die möchte in dieser Beziehung drin sein, drin bleiben und dass wir zusammen in dieser Beziehung bleiben können. Ein Gott, der möchte unsere Treue haben und ich möchte beten, Herr, dass du da wirkst, dass du uns da ja einfach nochmal neu zeigst, auch in den kommenden Wochen. Und wir loben und preisen dich, dass du ein eifersüchtiger Gott bist.